Bei mir war das so, dass die Leute mich auf einmal alle gekannt haben, als ich aus dem Krankenhaus rauskam.
Said Idris Hashemi kommt aus Hanau-Kesselstadt. Das ist ein Stadtteil, nicht ganz in der Innenstadt, westlich davon. Und hat den Anschlag vom 19. Februar 2020 hautnah miterlebt.
Egal, ob ich jetzt hier in Hanau unterwegs war, in Frankfurt, Offenbach oder in Berlin sogar, haben mich die Leute alle erkannt auf der Straße. Und das war mir am Anfang sehr unangenehm gewesen.
Er ist Überlebender und auch Angehöriger eines der Ermordeten. Sein Bruder Said Nessa Hashemi wurde am 19. Februar 2020 ermordet.
Dann habe ich relativ schnell meine ganzen Social-Media-Accounts komplett alles deaktiviert und bin komplett untergetaucht. Ich habe eher darauf gehofft, dass die Leute vergessen, wer ich bin.
Er wollte eigentlich nicht für eine Sache bekannt, berühmt werden, die ja alles andere als eine angenehme Sache ist, sondern das Schrecklichste, was ihm in seinem Leben bisher passiert ist. Aber das hat sich dann irgendwann geändert.
Mein Name ist Said Idris Hashemi und ich bin Betroffener und Hinterbliebener.
Vor 5 Jahren, am 19. Februar 2020, tötet ein 43-jähriger Rassist in Hanau 9 Menschen mit Migrationshintergrund. Said Idris Hashemi überlebt den Anschlag knapp. Sebastian Friedrich begleitet Idris, wie er von allen nur genannt wird, seit der Tat. Idris, der erst einfach vergessen werden will und der sich dann doch ins Rampenlicht stellt. Warum, das erzählt uns Sebastian heute. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 19. Februar.
Ich bin morgens aufgestanden um 7 Uhr, beziehungsweise 10 vor 7, weil ich auch Schule hatte an dem Tag. Ich bin nicht der Mensch, der frühstückt.
Der 19. Februar 2020 begann für Idris eigentlich wie fast jeder andere Tag. Er hat zu dem Zeitpunkt eine Lehre gemacht als Versicherungskaufmann und war morgens in der Berufsschule. Danach ist er ins Büro gegangen und für den Abend hat er sich verabredet mit seinem kleinen Bruder, Said Nessa, und mit Freunden, um in die Arena Bar zu gehen. Das ist eine Bar, die es damals noch gab, mitten in Hanau-Kesselstadt, in der sich Jugendliche, junge Erwachsene aus dem Stadtteil treffen.
Wenn man da reingegangen ist, war da immer irgendjemand gewesen, den man kannte, mit dem man abhängen konnte.
Und an dem Abend wollten sie zusammen ein Champions-League-Spiel angucken.
Ich glaube, das war nach 8 gewesen, kurz nach 8. Da bin ich mir aber nicht mehr genau sicher, wann ich losgegangen bin. Aber ich glaube, das war kurz nach 8 gewesen, genau.
Sie treffen ihre Freunde und schauen sich dann die erste Halbzeit des Spiels an. Und dann hat er eben dieses laute Knallen gehört. Er ist aufgestanden und wollte gucken, was dort passiert ist, geht Richtung Ausgang der Bar und da kommt ihm schon der Täter entgegen mit der Waffe. Der Täter biegt aber erstmal noch zu einem Kiosk ab. Kiosk und Bar teilen sich den gleichen Eingang und dort schießt er um sich. Er schießt Mercedes Kirpatsch, Gökhan Gültekin und Ferhat Unvar. Dann geht der Täter in die Arena-Bar, wo sich auch Idris befindet und Freunde und Said Nessa Hashemi, sein Bruder.
Und sind wir nach hinten gerannt. Da war eine Säule gewesen. Ich habe mich dann als Erste hinter diese Säule gestellt und alle anderen hinter mich dann. Und dann ist der Täter reingekommen und hat angefangen zu schießen.
Und auch das hat er mir sehr anschaulich beschrieben, wie er auch in das Gesicht des Täters geblickt hat.
Man hat auch wirklich gesehen, dass er voller Hass war. Also er hat seine Zähne gezeigt, seine Zähne zusammengedrückt gehabt, seine Augen waren sehr weit geöffnet gewesen und er schien sich ziemlich sicher zu sein, was er da gerade macht.
All das hat er in dieser Sekunde gesehen, als er den Täter in die Augen geblickt hat.
Und dann ist er einmal auch um die Säule rumgekommen und hat dann geschossen und hat dann auch einige getroffen gehabt und irgendwann mal gab es ein Gedränge und ich bin nach vorne gefallen. Er hat dann über die Theke geschossen gehabt, mich auch getroffen und dann bin ich hinter die Theke gefallen.
Unter anderem hat er gesehen, dass sein Bruder Said Nessa Hashemi ermordet wurde.
Dann habe ich mir so einen Ruck gegeben und bin direkt aufgestanden und bin dann um die Theke zu den Leuten und habe geschaut, ob man jemandem helfen kann. Dann habe ich da den Hamza gesehen gehabt, kam jede Hilfe zu spät. Dann bin ich neben ihm, lag da mein Bruder, kam dann auch jede Hilfe zu spät.
Hat er das dann direkt schon verstanden, dass sein Bruder dort erschossen worden ist?
Ja, das hat er direkt gesehen, hat er auch beschrieben mir gegenüber, dass er gesehen hat, dass sein Bruder dort liegt und dass da jede Hilfe zu spät ist. Aber es war nicht nur sein Bruder, der dort lag, es waren auch viele enge Freunde, die er seit Jahren, teilweise sein halbes oder fast ganzes Leben kannte. Also auch Hamza Kurtovic, mit dem er viel Zeit verbracht hat, war dort, wurde ermordet, Ferhat Unvar und auch andere. Edris hat eine schwere Wunde am Hals, also schwer verletzt. Die Polizei kommt und er hat mir dann erzählt von einer Situation, die erstmal sehr unglaublich klingt. Er hat beschrieben, dass die Polizei vermutlich auch erstmal in einem Schockzustand war.
Die hatten Angst, die haben gezittert. Ich musste die dann beruhigen und das Sprechen fiel mir in dem Moment sehr, sehr schwer.
Wegen dieser Verletzung, die er da im Hals hatte. Es kamen dann auch Sanitäter und haben dann Edris erstmal sich genauer angesehen. Und auch diese Situation hat er eindrücklich geschildert. Die Sanitäter sprechen sich ab und sagen Eintrittswunde am Hals, aber keine Austrittswunde. Und in dem Moment scheinen die Sanitäter sehr nervös zu werden, weil die Kugel offenbar im Hals noch steckt. Und das hat sich dann auch später bewahrheitet. Also Edris liegt da vor der Arena-Bar mit einer Kugel im Hals.
Ich habe da schon abgeschlossen gehabt mit meinem Leben. Ich dachte nicht, dass ich das schaffe. Ich habe mir aber dann irgendwann mal selbst gesagt gehabt, Edris, schau, du atmest noch, du siehst noch alles, du bist noch beim Bewusstsein, musst einfach weiterkämpfen.
Er ist dann irgendwann in den Krankenwagen gekommen, ins Stadtkrankenhaus gefahren worden und dann hat er einen Kopf eines Arztes gesehen, der erstmal dann zu ihm gesagt hat, wir schicken Sie jetzt schlafen.
Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Diese Nachricht erreichte uns vor einer halben Stunde. In Hanau sollen mehrere Menschen bei Schießereien in zwei Shisha-Bars getötet worden sein.
Also der Täter tötet an diesem Abend 9 Menschen mit Migrationsgeschichte. Anschließend geht er nach Hause, tötet seine Mutter und dann sich selbst.
Gegen 22 Uhr gestern Abend stürmt der Täter die erste Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt. Er beginnt sofort zu schießen. Kurz darauf greift er wenige hundert Meter entfernt eine zweite Bar an. Hier erschießt er weitere Menschen.
Rückblickend weiß man, dass der Täter sowohl psychisch krank war, als auch über ein rassistisches Weltbild verfügte. Er hatte eine Art Pamphlet geschrieben und darin in sehr rassistischer Weise gegen verschiedene Minderheiten in Deutschland gehetzt. Und die Auswahl der Tatorte zeigt, dass er gezielt Orte gesucht hat, an denen Menschen mit Migrationsgeschichte verkehren, sodass es eindeutig ist, dass diese Tat rassistische Motive hat.
Du recherchierst ja schon lange zu dem Fall in Hanau. Du warst wenige Monate nach der Tat zum ersten Mal vor Ort und hast da auch Edris das erste Mal getroffen. Wie war das, als er dir seine Geschichte erzählt hat?
Es waren vor allem zwei lange Interviews, die wir geführt haben. Eins 2024 in den Räumen der Initiative 19. Februar. Das ist eine Initiative von Angehörigen und UnterstützerInnen, die sich relativ schnell nach dem Anschlag zusammengefunden hat. Auch Edris ist von Anfang an dabei. Und ein Interview 4 Jahre vorher, nämlich im Sommer 2020, also ein halbes Jahr ungefähr, erst nach dem Anschlag. Und das war wohl einer seiner ersten Interviews, die er überhaupt geführt hat, weil er auch erst noch genesen musste. Also er war ja schwerst verletzt nach diesem Anschlag. Auch 2020 wirkte er auf mich sehr aufgeräumt und auch sehr analytisch. Man muss aber auch dazu sagen, dass Edris eher in der Öffentlichkeit spricht auf einer allgemeinen, analytischen und auch politischen Ebene. Und das Persönliche eher nicht in den Vordergrund rückt. Und dieser sehr präsente, sehr auch politisch denkende und öffentlich denkende Mensch sagt mir dann 2024, dass er eigentlich am Anfang vergessen werden wollte, dass sein Name im Grunde kein bekannter Name wird.
Ich habe eher darauf gehofft, dass die Leute vergessen, wer ich bin.
Und das hat mich überrascht, weil Edris einer der bekannten Gesichter ist, die mit dem Anschlag verbunden werden. Er hat ein Buch geschrieben, das viel rezipiert wurde. Er spricht öffentlich, geht an Schulen, macht öffentliche Veranstaltungen, Lesungen und so weiter. Also ist sehr präsent, um auch über das Leben in Hanau zu berichten.
Wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite scheut Edris erstmal die Öffentlichkeit, auf der anderen Seite scheint er ja dann auch doch Öffentlichkeit gesucht zu haben. Gab es da was, was ihn zum Umdenken gebracht hat?
Der Generalbundesanwalt hat noch in der Nacht des Anschlags die Ermittlungen übernommen.
Und wir dachten uns, okay, das Thema wird ernst genommen. Und da lag unsere ganze Hoffnung in diesen Behörden, dass die das aufklären, was da passiert ist.
Das ist bei einer politisch-terroristischen Tat normal, dass das der Generalbundesanwalt macht. Aber dass das so schnell passiert ist und dass das auch von der sehr hohen Stelle passiert ist, hat die Angehörigen, Überlebenden, Betroffenen, viele zumindest, erst einmal beruhigt, weil sie dachten, jetzt wird hier ordentliche Arbeit gemacht und jetzt wird hier auch wirklich alles aufgeklärt.
Und schnell wurde uns klar, dass es nicht so läuft. Es kam so gut ein halbes Jahr danach, kam ein Gremium vom Generalbundesanwalt zu uns nach Hanau, um unsere Fragen zu beantworten.
Das war ein Zeitpunkt, zu dem ich auch schon Kontakt hatte und auch schon in Hanau war mit den Angehörigen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie auf dieses Treffen fast schon hingefiebert wurde. Und jede Familie hatte seitenlang teilweise eben die Fragen notiert.
Die waren da, um unsere Fragen zu beantworten, aber die konnten kaum eine einzige Frage beantworten. Ganz im Gegenteil, wir konnten sogar teilweise deren Fragen beantworten. Und da habe ich mir gedacht, irgendetwas stimmt hier nicht.
Der Eindruck hat sich dann bei Edris und auch bei vielen anderen in der Initiative 19. Februar erhärtet, dass sie selbst aktiv werden müssen, dass sie selbst für die Aufklärung auch mitsorgen müssen.
Und es ist wichtig, dass ich aus der zweiten Reihe irgendwie hervortrete und auch vor die Kameras komme. Dann habe ich auch meine Social-Media-Accounts genau am ersten Jahrestag, also 19. Februar 2021, wieder alles aktiviert. Und es war dann sozusagen der erste große Step gewesen in Richtung Öffentlichkeit.
Stell dir vor, du triffst deine Jungs wie jeden Abend. Und dein ganzes Leben verändert sich von einer auf die andere Sekunde. Ich habe meinen Bruder verloren, ich habe meine Freunde verloren. Und fast habe auch ich mein Leben verloren.
Ein entscheidender Moment für Edris war die Demo am 4. September 2021. Dem Tag, an dem in Berlin eine Großdemonstration stattfindet. Und zwar die Unteilbar-Demo, die sich einsetzt für eine solidarische und gerechte Gesellschaft.
Er schoss auf uns, weil wir für ihn Fremde waren. Was heißt eigentlich Fremde? Wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen. Wir kommen von hier. Und auch wenn nicht, was macht das für einen Unterschied?
Da steht er dann auf der Bühne, vor ihm Tausende, Zehntausende, auch viele Freundinnen und Freunde aus Hanau sind mitgekommen und hält dort seine Rede.
Wir haben aus der mangelnden Aufklärung der vielen anderen rassistischen und antisemitistischen Anschläge gelernt. Allein aus Respekt vor der Erfahrung vieler anderer Betroffener sagen wir werden keine Ruhe geben, solange sich die Verantwortlichen davor drücken, die Verantwortung zu übernehmen.
Edris sagt also bei dieser Demo, die Verantwortlichen würden sich davor drücken, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein großer Vorwurf. Wie begründet Edris diesen Vorwurf denn konkret?
Eine Frage, die im Grunde seit 2020 immer wieder hochkommt, ist die Frage nach dem Notausgang in der Arena-Bar. Dieser Notausgang war, nach allem, was wir heute wissen, sehr, sehr wahrscheinlich verschlossen. Das ist auch so ein Thema, das mir 2020 immer wieder auch erzählt wurde. Ja, der Notausgang, der war ja verschlossen und da hätten sich ja einige, die in der Arena-Bar waren, zum Beispiel Edris, sein Bruder, Hamza Kurtovic, andere, hätten sich ja vielleicht retten können, wenn sie den Notausgang benutzt hätten, wenn er offen gewesen wäre. Warum er verschlossen war und wer das angeordnet hat oder wer das sich entschieden hat, diesen Notausgang zu schließen, das weiß man heute nicht. Und das ist eine drängende Frage, die einige Familien sehr beschäftigt. Eine weitere Frage betrifft auch die Phase vor der Tat, nämlich die Frage, warum der Täter eine Waffe besitzen durfte. Es war klar und es war auch bescheinigt, dass der Täter psychisch krank ist und unter einer psychischen Erkrankung litt und dennoch diese Waffe besitzen durfte. Die Angehörigen und die Unterstützerinnen und die Initiative 19. Februar fordern auch eine Verschärfung des Waffenrechts, damit eben so etwas nicht mehr passieren darf. Ein anderer Punkt ist das interne Kommunikationschaos der Polizei, das auch mittlerweile in einem Polizeibericht scharf kritisiert wurde. Also dass dieser ganze Einsatz wohl relativ chaotisch verlief. Es kam dann später heraus, dass das Sondereinsatzkommando, das in dieser Nacht vor Ort war, um bei dem Haus des Täters dann dort einzudringen und dann eben zu gucken, was dort los ist, dass dort 13 der 19 SEK-Polizisten in rassistischen, rechtsradikalen Chats beteiligt waren. Das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, der viele dort in Hanau aufgebracht hat.
Es gibt also einige Punkte, die bei den Angehörigen und Betroffenen Fragen aufgeworfen haben. Was fordern Edris und die anderen denn konkret?
Eine zentrale Forderung der Angehörigen war es, dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll. Also einen offiziellen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Dafür haben sie seit 2020 gekämpft und haben auch den Druck, den öffentlichen Druck erhöht. Und das kam dann tatsächlich dazu, dass dann die Oppositionsfraktion, nämlich die SPD, die FDP und die Linken, diesen Untersuchungsausschuss beantragt haben und er dann tatsächlich auch zustande gekommen ist.
Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zu den rassistischen Anschlag von Hanau hat seine Arbeit aufgenommen. Im Fokus des Ausschusses soll ein mögliches Behördenversagen bei dem Anschlag stehen. Der Ausschussvorsitzende Weiß sagte, solche Untersuchungsausschüsse seien das stärkste Mittel zur Kontrolle der Exekutive.
Und was kam da raus bei diesem Untersuchungsausschuss?
Dieser Untersuchungsausschuss dauerte mehrere Jahre. Am Ende stand ein doch relativ ausführlicher Bericht mit Anlagen über 1000 Seiten, ohne Anlagen auch glaube so 500, 600 Seiten.
Die Waffenakte des Main-Kinzig-Kreises weist deutliche Lücken auf, heißt es im Bericht. Fazit der Abgeordneten: Hätte der Täter die Waffen nicht legal besessen, hätte dies die Ausübung der Tat zumindest erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht.
Dieser Untersuchungsausschussbericht beinhaltet sehr viele Fragen, die sich die Angehörigen gestellt haben.
Der Notruf der Hanauer Polizeistation. Er war zum Zeitpunkt der Tat unterbesetzt. Viele Anrufe liefen ins Leere, wurden nicht an andere Präsidien weitergeleitet. Thema auch der Notausgang der Arena Bar, wo zwei Menschen erschossen wurden. Vermutlich war die Tür, so heißt es, verschlossen gewesen. Die Bar wurde zur Falle.
Es wird in diesem Untersuchungsausschussbericht schon auch vieles kritisiert, was den Einsatz der Polizei beispielsweise angeht oder auch was der Umgang mit den Angehörigen auch direkt nach der Tat angeht. Also die Frage, wie die Angehörigen über den Tod ihrer Liebsten informiert wurden.
Der Ausschuss kritisiert den Umgang mit den Hinterbliebenen. Sie wussten lange nicht, ob ihre Verwandten noch am Leben waren und fühlten sich von den Behörden kriminalisiert. Man bedauere dies und dass dadurch Vertrauen in unser Land verloren gegangen ist.
Das sind also schon tatsächlich Ergebnisse dieses parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Am Ende der öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses kommt es ja zu einer Art Showdown.
Das war ja das große Highlight von dem Untersuchungsausschuss gewesen, nämlich dass zum Schluss als letztes der hessische Innenminister aussagt.
Und das ist im Sommer 2023. Da kommt dann Innenminister Peter Beuth in den Untersuchungsausschuss.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen mit dem Gefühl reingegangen, weil es hieß dann auch zu dieser Zeit, dass der hessische Innenminister nicht nochmal kandidieren wird, also sich nicht noch einmal zur Wahl aufstellen lassen wird. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht tut er jetzt irgendetwas, was uns alle überrascht. So, dass er sich vielleicht entschuldigt oder sagt, ja, da und da ist was falsch gelaufen und ich übernehme die Verantwortung. Ich hatte so wirklich so ganz kleine Hoffnung in mir gehabt, dass das passiert.
Das passiert aber nicht.
Was mir auch besonders leid tut, ist, dass der Umgang mit den Opfern nicht so gelungen ist, wie die Polizei eigentlich sich den Opfern zuwenden müsste und auch wollte.
Es gibt keine Entschuldigung. Er drückt sein Bedauern aus, auch nach dem Untersuchungsausschuss, auch vor der Presse, auch in Richtung der Angehörigen. Aber eine Entschuldigung für die Arbeit der Behörden kommt nicht.
Dann geht Beuth, der letzte Zeuge, menschlich betroffen, aber weiter ohne Entschuldigung. Und der Ausschuss schreibt nun seinen Abschlussbericht. Der soll aber erst nach der Landtagswahl fertig werden.
Auch wenn der damalige hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU sich nicht bei den Angehörigen entschuldigt hat, der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag hat sich mit allen wesentlichen Vorwürfen der Angehörigen beschäftigt und viele Fehler der Behörden rund um den Anschlag in Hanau aufgedeckt und auch angeprangert. Trotzdem ist Etris enttäuscht. Warum ist ihm diese persönliche Entschuldigung so wichtig?
Ich habe mich das auch gefragt, warum diese Entschuldigung so wichtig ist, weil das in Anführungszeichen ja erstmal nur etwas Symbolisches ist. Ich bin dann, nachdem ich mich mit Etris unterhalten habe, auch im Sommer 2024 nochmal zum Jugendzentrum in Hanau-Kesselstadt gefahren. Das ist ein ganz zentrales Jugendzentrum für viele der Betroffenen vom 19. Februar gewesen. Sowohl für einige der Ermordeten als auch für einige der Überlebenden und auch viele der Angehörigen und Freundinnen und Freunde.
Diese Aufarbeitung und auch das Eingeständnis von Fehlern, das ist total wichtig. Und zwar sowohl für die, die Fehler gemacht haben, als auch die betroffen waren von diesen Fehlern.
Und ich habe mich mit Antje Heigel unterhalten. Sie ist Sozialarbeiterin im Jugendzentrum seit mehr als 30 Jahren, kannte auch einige der Ermordeten sehr gut, hat sie ja ihr halbes Leben lang begleitet als Jugendliche.
Für mich wäre es total wichtig, die Erkenntnis daraus zu ziehen, dass sich in der Politik und auch in der Polizei was verändert und andere Umgehensweisen mit eigenen Fehlern sich entwickeln würden.
Also um auch ein Stück weit ja damit abzuschließen, aber auch eine Umgehensweise mit den Fehlern zu lernen.
Und über die Art und Weise des Umgangs entsteht nämlich auch wieder Vertrauen. Wenn wir wollen, dass die Menschen, die Bevölkerung Vertrauen in die Polizei hat, in die Justiz hat, in die Politik hat, dann müssen wir eine Umgehensweise mit solchen Fehlern finden. Ansonsten wenden die Leute sich ab.
Wenn eben dieses Eingeständnis nicht kommt und auch diese Entschuldigung eben nicht kommt, dann kann das eben auch negative Auswirkungen darauf haben, ob es eben ein Vertrauen in Politik, Behörden, Staat gibt. Mhm. 2024, durch den dann neuen Innenminister, gibt es dann eine Entschuldigung.
Das tut mir über alle Maßen leid. Und ich entschuldige mich ausdrücklich für die Fehler, die passiert sind.
Das ist Roman Poseck von der CDU, der Nachfolger vom hessischen Innenminister Peter Beuth. Der spricht das aus, was Etris und die anderen die ganze Zeit hören wollten. Eine Entschuldigung.
Aber das ist für Etris ja nicht das Gleiche, wie wenn es derjenige getan hätte, sich derjenige entschuldigt hätte, der damals wirklich auch in der Verantwortung war.
Die haben im Prinzip eigentlich das gemacht, was wir von der alten Regierung erwartet haben. Was ja eigentlich gut ist. Aber wir haben erwartet gehabt, dass es eigentlich genau von den Verantwortlichen kommt, die auch zuständig waren dafür.
Etris sagt heute, dass der ganze Komplex, also sowohl das rassistische Attentat als auch dann der Umgang damit seitens der Behörden, der Politik, dass das ja seelische Narben hinterlassen hat. Er sagt auch, dass das Vertrauen in Politik eigentlich bei vielen in Hanau komplett zerbrochen ist. Und dass es immer noch das Gefühl bei vielen gibt, dass man im Grunde als Mensch mit Migrationsgeschichte, aber auch als Mensch aus der Arbeiterklasse, dass man als Mensch zweiter Klasse hier gesehen wird. Und das ist etwas, das mich ja schon sehr zum Nachdenken gebracht hat, als er mir das im Sommer 2024 erzählt hat. Weil ich das in der Form so nicht erwartet habe.
Welche Konsequenzen gab es denn tatsächlich nach dieser Tat?
Es gab Versetzungen, aber die Verantwortung getragen haben, wurden teilweise noch befördert. Aber gleichzeitig gibt es auf der gesellschaftlichen Ebene doch ein gewisses Bewusstsein über Hanau. Also, dass die Namen präsent sind, dass man viel mehr über die Schicksale und auch die Leben der Ermordeten und der Betroffenen spricht, das ist schon eine Folge auch der Auseinandersetzung mit Hanau.
Ich kann mich da total dran erinnern, die Namen und Gesichter der Opfer waren überall auf Social Media, waren in Form von Plakaten an die Wände tapeziert. Das gab ein großes Echo, ne?
Absolut. Das ist aber auf einer gesellschaftlichen Ebene und man muss dazu sagen, dass das der Fall ist, kommt nicht automatisch, sondern das war auch Teil der Auseinandersetzung der Betroffenen selbst. Die haben von den ersten Tagen an sich selbst organisiert. Sie haben sich als Familien, als Freundinnen, als Freunde organisiert. Sie wurden unterstützt von politisch Aktiven in Hanau und auch aus ganz Deutschland und auch darüber hinaus und haben von vornherein gesetzt, wir werden die Namen ins Zentrum rücken. Dieser Spruch, der da über der Initiative 19. Februar steht, Say Their Names, ist eine Art Leitmotiv der Bewegung, die von Hanau ausging.
Ja, dass wir in diesem Fall Hanau ganz viel über die Opfer der Tat sprechen, über ihre Leben und auch wissen, wie sie aussehen und wie sie heißen. Und da eben nicht der Täter von Hanau im Mittelpunkt steht, das ist schon besonders in diesem Fall, oder? Was meinst du?
Eindeutig, das ist ein ganz zentraler Punkt und das ist etwas, was von den Angehörigen selbst und von den Unterstützerinnen und Unterstützern von Tag 1 und vor allem auch in den ersten 1, 2, 3 Jahren immer wieder hervorgehoben wurde. Wir müssen an die Betroffenen denken, an die Opfer denken. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit uns in Anführungszeichen fast nur mit dem Täter auseinandersetzen, dann folgen wir im Grunde seiner Logik, nämlich, dass das Leben, das er ausgelöscht hat, nicht so viel wert ist. Und das ist etwas, was wir als Journalistinnen und Journalisten, aber auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, immer wieder bedenken sollten.
Wie schaut denn Idriss zurück auf das, was er da auch angestoßen und bewegt hat? Also wie viel haben er und die anderen denn geleistet für auch diese Aufklärungsarbeit?
Also sowohl was die Erinnerungskultur angeht, als auch was die Aufklärungsarbeit angeht, beides zusammengenommen, wäre in dieser Form nicht ansatzweise in so, wie es heute ist, wenn die Angehörigen, Überlebenden, Unterstützerinnen und Unterstützer nicht von Tag 1 an dafür gekämpft hätten. Also es musste vieles von unten erkämpft werden, sowohl was die Erinnerungskultur angeht, als auch was dann die Aufklärung der vielen, vielen offenen Fragen angeht. Das wäre ohne diese Arbeit der Initiativen sicher nicht möglich gewesen.
Aber irgendwo kann man sich auch hinterfragen, dass das, wofür wir gekämpft haben, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Was mir einfach Hoffnung macht, ist eigentlich so der Kampf um Teilhabe und Zugehörigkeit, dass das irgendwann mal erreicht wird hier in diesem Land.
Sebastian, vielen Dank dir.
Danke auch. Mach's gut. Tschüss.
Sebastian Friedrich hat ausführlich recherchiert, was der Anschlag von Hanau mit den Hinterbliebenen und Angehörigen der Opfer gemacht hat. 2021 kam sein erstes Feature raus, das heißt Der letzte Tag, das rassistische Attentat von Hanau. Jetzt zum 5. Jahrestag gibt's einen neuen Beitrag von Sebastian. Angst, Wut, Hoffnung. Ein Feature von Deutschlandfunk und NDR. Beides findet ihr in der ARD-Audiothek und die Links dahin legen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes. Und unseren heutigen Gast Sebastian hört ihr auch in einem anderen Podcast. Der heißt Tee mit Warum. Alle Folgen findet ihr auch in der ARD-Audiothek oder direkt über den Link in unseren Shownotes. Autor der heutigen Folge FKM ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Laura Picerno, Christine Dreier und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!